Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist die Jahreslosung für 2015. Diese Kärtchen wurden letzte Woche schon nach dem Gottesdienst verteilt. Ein Freund von mir hat vor längerer Zeit einmal einen Schlitten gesehen, aber nicht nur einen Schlitten, sondern da waren Hunde dran. Husky-Hunde. Ich denke, ihr wisst, was Huskies sind. Ein Schlitten voller Huskies, und er hat gemerkt, dass die ziemlich viel Lärm machen. Die hatten halt gerade nichts zu tun. Die standen da so rum und die haben miteinander gestritten, die haben gebellt und die haben gezankt. Und er hat gemerkt, dass durch diesen Lärm, der da aufkam, dass die Aufmerksamkeit der Leute sozusagen auf diese Huskies fixiert wurde. Und die ganze Zeit war so ein Tumult, ein Rumgebellern, ein Rumgestreite. Plötzlich, mit einem Knall, verändert sich die Situation. Auf einmal ist alles anders. Der Mann auf dem Schlitten hat nämlich in die Luft geschossen. Ich weiß jetzt nicht womit, aber auf jeden Fall, dass der Ton merkbar war, hörbar war. Bam! Und auf einmal waren die Huskies wie ausgetauscht, waren ruhig, fixiert nach vorne und sind gerannt und gerannt und gerannt, haben nicht mehr gebellt, haben auch nicht mehr gestritten. Es war sozusagen absolute Einheit und sie sind alle dem gleichen Ziel hinterher. Aber erst als das Signal kam. Als mein Freund mir das erzählte, wurde das für mich zu einem Bild für Gemeinde. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir stehen still und verfallen in Streitereien, in Zank, in Stress, schauen nur uns an und wenn wir den anderen anschauen, dann nur deswegen, weil wir seine Fehler sehen wollen und ihm die auch zubellen wollen. So ein Verhalten sorgt für Aufmerksamkeit, ja, aber für negative Aufmerksamkeit. Alle drehen sich um und gucken, hier stimmt etwas nicht. Das ist die eine Möglichkeit, wie man handeln kann. Die andere Möglichkeit ist, nach vorne zu schauen, zu gehen, zu rennen, seinen Auftrag auszuführen, alle gemeinsam, mit ganzer Kraft, ohne Streit, ohne Rumgebelle. Aber es braucht diesen Signalschuss. Es braucht diesen Knall, dass wir aufwachen. Dieser Signalschuss für uns Christen ist jetzt keine Pistole, die ich gleich aus meiner Tasche zücke. Keine Angst, so sind wir hier nicht unterwegs. Der Signalschuss für uns Christen steckt in der Jahreslosung. Und ich möchte die Verse auch davor mal lesen, dass wir die Jahreslosung mal in dem Kontext uns auch anschauen. Ihr dürft Römer 15 aufschlagen, wenn ihr mögt, oder an der Wand mitlesen. Also Römer 15, die Verse 1 bis 7. Hier schreibt Paulus an die Christen in Rom. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, also in den Heiligen Schriften, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermutigung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, oder wie es in dieser Übersetzung heißt, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Meine Stimme ist ein bisschen dröhnig, oder? Also bei mir dröhnt es in den Ohren. Ihr macht das schon. Deshalb nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Unsere Passage zeigt uns, dass bei Christen nicht Kopfwaschung angesagt ist, sondern Fußwaschung. Die Köpfe waschen wir uns jeden Tag. Also, ich meine auch auf der Arbeit, in der Schule. Überall hauen wir raus, was wir über den anderen denken und was er auch über sich denken sollte. Aber hier haben wir ein Beispiel von einem Wesenszug eines Christen, wie es ganz anders sein soll. Nicht die Köpfe waschen, sondern es geht auch nicht darum, wer ist der Größte von uns? Wer ist der Beste? Wer ist der Stärkste mit den geistlichen Muskeln? Sondern wo sind die Leute, die Füße waschen? Und zum Füße waschen, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, aber Füße waschen im Stehen ist ziemlich schwierig. Außer du machst Dehnübungen, ja? Dann zieht das ganz schön. Ja, aber auch meine Schnürsenkel kriege ich nur zu, wenn ich runtergehe, wenn ich in die Knie gehe, wenn ich mich beuge, wenn ich von meinem Ross absteige. Diejenigen, die Füße waschen, beugen sich, machen sich klein, sind demütig. Ihr wisst, dass das Jesus auch gemacht hat, das muss ich euch nicht sagen. Und das ist eine Art der Annahme, die ist beispiellos. Die hat Gott in die christliche Kirche hineingebracht, dass Leute nicht mehr auf ihr Recht pochen, auf ihre Sichten, auf ihre eigene Meinung, wo sie doch überall alles Recht haben, sondern dass der Blick sich abwendet von meinem egozentrischen Denken und zum Nächsten hin. Dass ich den Nächsten anschaue und ihm Gutes tue. Selbst wenn ich meine, ich bin doch stark, haben wir gelesen, die Starken sollen die Schwachen tragen. Das ist krass. Im Subtext, wir werden uns vielleicht irgendwann mal noch einmal tiefer mit diesen Kapiteln beschäftigen. Im Subtext steckt natürlich, wenn du merkst, dass du schwach bist, dann werde stark. Bleib nicht schwach. Aber solange jemand schwach ist in meinen Augen, dann muss ich demütig sein. Ich muss auf ihn zugehen. Ich muss ihn annehmen, so wie es in unserem Text heißt, in der Jahreslosung. Nehmt an, Christus hat angenommen. Und genau diese Annahme, selbstlos, bedingungslos, meine Lieben, das ist genau das, wonach die Welt schreit, wonach sie sich sehnt. Das Jahr ist noch sehr, sehr jung. Und ich habe in diesem Jahr schon einen Haufen von Begegnungen gehabt, wo ich gemerkt habe, die Jahreslosung, das ist wirklich Programm oder das ist eine Sehnsucht bei vielen Menschen. Ich habe in dieser Woche Obdachlose zufällig getroffen, am sehr, sehr späten Abend. Und die waren völlig orientierungslos und ich sollte ihnen helfen, nach Hause zu kommen, zu der Obdachlosenhilfe. Ich dachte, was geht ab? Die hatten niemanden, die waren alleine. Wo ist das, haben sie gefragt. Ich so, ja, da. Es hat denen nicht gereicht, dass ich ihnen einfach sage, wo das ist. Voller Not, voller Stress, fragte die Person mich, kannst du mich dahin bringen? Kannst du mich nehmen? Es war so krass für mich, so heftig. Eine Begegnung, wo ich die Jahreslosung wirklich am eigenen Leib spüren durfte. Ich sprach mit einem ausländischen Flüchtling, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich habe überall, wo ich auftrete, habe ich eigentlich keine Chance. Weil erst einmal, ich habe keinen Pass. Ich bin niemand in diesem Land vor den Behörden. Gehe ich in einen Raum, wo jetzt keine Behörden sind, sondern einfach Privatpersonen, so wie du und ich. Ich brauche noch nicht mal meinen Mund öffnen und die sehen doch schon, dass ich Ausländer bin. Und ich spüre doch diese Ablehnung. Das kann man mir doch nicht erzählen. Ich spüre sie. Und erst recht, wenn ich meinen Mund aufmache und dann gebrochene Sätze, gebrochenes Deutsch rauskommt. Es gibt drei Gründe, die er mir dann einfach nur gesagt hat. Es sind schon allein drei Gründe, warum ich mich nicht angenommen fühle oft. Menschen mit einer kaputten Kindheit sind mir in der letzten Woche begegnet, die Not haben, weil sie von ihren Eltern nicht angenommen wurden, dass sie auch in ihrem Erwachsenenleben nicht angenommen werden. Oder schuldbeladene Menschen, die ihre Vergangenheit irgendwie vergeigt haben, wo nicht die Fremdeinwirkung, also dass die Eltern irgendwas falsch gemacht haben, nein, ganz persönlich, große Schuld auf sich geladen haben und Veränderung suchen. Aber überall, wo sie hinkommen, wird ihnen gleich die Schuld vor die Augen gemalt. Du hast Schuld und darum möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Was ist, wenn solche Menschen hier reinkommen? Und noch viel, viel besser ist, wenn wir mal diese Wände wegdenken. Was ist, wenn diese Menschen uns persönlich im Alltag begegnen? Denn Gemeinde Jesu Christi sind nicht diese Mauern. Sind schöne Mauern, ja, toll, ja. Na, was leben wir, wenn die Menschen zu uns kommen? Merken sie, dass sie angenommen sind, dass wir sie aufnehmen und dass wir den Weg mit ihnen gehen, auch wenn sie vielleicht stinken und wenn sie uns nicht passen, wenn sie anders aussehen, wenn sie eine verkorkste Vergangenheit haben. Als ich mit meinem Vater darüber sprach, über die Jahreslosung, hat er mir folgenden Tipp gegeben. So, jetzt hoffe ich, dass das klappt. So. Also die hier vorne sitzen, haben es jetzt sehr gut. Das ist ein Magnet. Und das sind Centstückchen. Mehr Geld habe ich nicht. Nein, Spaß. Der hat mir gesagt, Waldemar, der Magnet, der ist ziemlich schwer. Der Magnet, das ist Christus. Der hat eine Annahmekraft. Anziehungskraft. Annahmekraft wegen unserem Text. Ich versuche Parallelen aufzubauen. Er hat eine Anziehungskraft. Und wenn Menschen diesen Magneten nahe kommen, bam, dann sind sie rangebappt. Dann sind sie in dieser Verbindung mit Gott. Das bedeutet, in Christus zu sein. Mit Jesus verbunden zu sein. Ich habe bewusst nicht nur ein Centstückchen rangelegt, sondern mehrere. Und ihr merkt, wie die hier dranbleiben. Ich wackel jetzt mal nicht zu doll. Bei Jesus könnte ich wackeln, aber es ist ja halt nur ein Bild, ne? Und das Interessante ist, dass dieses Centstückchen hier ganz unten gar keine direkte Verbindung zum Magneten hat und trotzdem Centstück an Centstück angenommen ist. Wenn ich, der ich doch Christ bin, meine Beziehung zu Gott schleifen lasse, wenn da Hindernisse reinkommen und ich mich vom Magneten entferne, was wird dann passieren? Die Klebekraft ist nicht mehr da. Die Annahmekraft ist auf einmal weg. Ich kann dann auf einmal nicht mehr über mein eigenes Ich sozusagen mich selber überwinden, um den anderen, der so anders ist und mir vielleicht erstmal nicht passt, ihn anzunehmen. Darum frage dich, wenn du Mühe hast, deinen Nächsten anzunehmen, frage dich, ob du angenommen bist. Ob du in dieser Verbindung lebst. Denn wer angenommen ist, kann seinen Nächsten annehmen. Ein alter Prediger hat das mal so formuliert. Solange, da müsst ihr jetzt gut aufpassen, früher hat man ziemlich gestelzt formuliert, aber auch gewaltig. Solange ich in gesunder Übung der Buße, also der Umkehr zu Gott, in gesunder Übung der Buße und des Glaubens stehe, liebe ich auch die Brüder. Heute würde man sagen, auch die Schwestern. Darum liegt die erste und wesentliche Ursache einer erkaltenden Liebe in einem geschwächten Gnadenleben. Sehr schwierig. Wenn mein Leben immer wieder neu diese Bewegung zu Gott auszeichnet, Buße, und wenn ich mein Vertrauen auf Gott werfe, dass er mein Ein und Alles ist, Glaube, dann kann ich meinen Nächsten lieben. Nächstenliebe, Brüder, Schwestern. Und wenn ich merke, meine Liebe zu meinen Nächsten, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, fällt mir wirklich schwer, dann sollte ich überlegen, wie sieht es aus mit meinem Glaubensleben? Er sagt, Gnadenleben. Denn die Liebe zu den Geschwistern, wir haben uns das nicht ausgesucht, dass wir hier zusammen sind. Ihr habt euch nur ausgesucht, dass ich euer Pastor bin, aber ich habe mir von euch nicht jeden Einzelnen ausgesucht, ja? Und erst recht nicht die Gäste, die kommen. Und die sind alle so unterschiedlich. Und ich freue mich, weil die Liebe zu meinem Nächsten daher entspringt, dass ich eine Liebe zu Gott habe und Gott mich angenommen hat in meiner Andersartigkeit. Wie anders ich zu Gott bin, dazu kommen wir gleich noch. Deswegen sagt Paulus im 2. Korinther genauso, was er auch hier sagt, dass man einmütig sein soll, sagt er im 2. Korintherbrief, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und das wird nur gelingen, wenn, schreibt er zwei Verse weiter, wenn die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen ist. Wir haben Gott extrem nötig, wenn wir Einheit leben wollen. Wenn wir Gott als Gemeinschaft begegnen wollen. Und ich frage mich manchmal, wie kann es sein? Wie kann es möglich sein, mit solchen Voraussetzungen, mit so einem krassen Magneten, wie kann es möglich sein, dass wir Christen manchmal für Menschen, die gar nicht an diesen Magneten interessiert sind, die Gott nicht kennen, vielleicht Gott nicht kennen wollen, vielleicht sogar in Feindschaft leben mit Gott, sogar ganz bewusst, dass wir für solche Leute manchmal mehr Liebe haben als für meinen Bruder, der auch an diesen Magneten hängt. Sollte hier nicht eine Liebesgemeinschaft sein? Also, ihr versteht schon. Der puren Annahme? Kein schlechter Test, um zu überlegen, wie sieht's denn eigentlich mit mir aus? Wie steht es um mich? Lebe ich diese Annahme? Bin ich von Christus angenommen? Wäre die Frage zum Beispiel, wenn ich rede und andere meine Stimme hören, kommt da überwiegend Groll, Ungeduld oder Unzufriedenheit bei raus? Ich sag zwar, ich bin Christ und ich freue mich auch über so eine tolle Jahreslosung, aber wenn ich meinen Mund öffne, dann wollen die anderen am liebsten Abstand von mir nehmen, weil es so unangenehm ist, wenn ich meinen Mund öffne. Oder kommt aus meinem Mund Dankbarkeit, Geduld, Freude. Ihr denkt vielleicht, gut, Römer 15, das hat der Paulus geschrieben, da ging's heiß her in der Gemeinde. Da wurden die richtig dicken Themen bewegt und in den Kernfragen lagen sie auseinander und haben sich gestritten, zu Recht. Nee, Römer 14 und 15, ist alles so ein Thema, beschäftigt sich mit Gewissensfragen, mit Detailfragen. Keine Kernfragen. Wo Paulus sagt, Leute, das sind so Kleinigkeiten, mit denen ihr euch beschäftigt, wo ihr sagt, ey, mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben und so weiter. Der soll mal zusehen, dass er so weit kommt wie ich. Das sind Detailfragen, die in diesen Kapiteln besprochen werden. Und anscheinend fällt es uns schwer, Menschen zu lieben, selbst in Detailfragen, noch nicht mal in den großen Themen. Damit zeigt uns Gott,
gerade dann auch mit diesem Vers, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, dass wir in den kleinen Dingen Gott schon nötig haben. Wir sind so schnell auseinander, wenn wir nicht in dieser Verbundenheit leben. Ich möchte mit euch die Verse 5 und 6 einmal etwas genauer anschauen, um auf die Spur zu kommen, was bedeutet es eigentlich, so richtig anzunehmen? Und da sind die Verse 5 und 6 für mich ein Schlüssel. Hier heißt es, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Wir haben hier wieder Gottes Lob, die Verherrlichung, die Einmütigkeit, die Annahme. Und wer soll uns das geben? Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung. Und ich fand es spannend zu lesen, dass in dem Vers davor die Schrift bezeichnet wird, sozusagen, dass wir es mit einer Bibel des Ausharrens und einer Bibel der Ermutigung zu tun haben. Und dann auf einmal im nächsten Satz ist Gott auf einmal, also Personenwechsel, jetzt nicht die Schriften, sondern Gott mit denselben Eigenschaften. Das bedeutet für mich, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dann sehen wir hierin Ausharren und Ermutigung. Was das bedeutet, gehen wir gleich drauf ein. Und im nächsten Vers, woher kommt das eigentlich? Woher hat Gottes Wort sein Wesen? Von Gott selbst. Weil Gott selber ein Gott des Ausharrens und der Ermutigung ist. Das bedeutet, Gott multipliziert sich selbst. Wenn er etwas schafft, dann macht das genauso, wie er ist. Das soll uns sagen, Gott ist ein Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Gottes Wort ist für uns geschrieben. Und es ist ein Wort des Ausharrens und der Ermutigung. Und jetzt wir Christen, die wir eine Beziehung mit Gott leben, die wir die Schriften haben, lesen, was soll denn jetzt mit uns sein? Ausharren und Ermutigung. Das soll uns kennzeichnen. Okay, warum ausharren? Konrad Adenauer hat mal einen relativ ähnlichen Satz gesagt wie die Jahreslosung. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. Wunderbarer Satz. Hat er auch recht. Andere gibt's nicht. Kann ich mir nicht aussuchen. Das sind die nun mal. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Unser Text sagt, nimm sie an. Nicht einfach, ach so, da ist jetzt mal okay, ich lasse den einfach in Ruhe. Das Wörtchen annehmen unserer Jahreslosung hat etwas damit zu tun, dass er ein Teil von mir wird. Ein Teilhaber meines Lebens. Dass ich ihn in mein Leben hineinlasse und nicht einfach nur sage, ach ja, gut, du bist so, ich bin so, tschüss. Es geht nicht um einfach etwas hinnehmen, sondern annehmen oder aufnehmen, sagen einige Übersetzungen. Und darum brauchen wir Ausharren, weil es um eine intensive Gemeinschaft geht. Und die ist manchmal nicht einfach. Denn dieses Annehmen bedeutet, wörtlich übersetzt, herzlich oder gastfreundlich willkommen heißen. Und das mit jeder x-beliebigen Person in diesem Raum schon allein zu machen, das wird schon für den manchen vielleicht eine Herausforderung. Weil man so ganz anders ist. Vor allem bedeutet dieses Nehmt einander an nicht, wenn ihr Christen werdet und euch taufen lasst und dann so in die Gemeinde hineinkommt, dann sagt ihr einmal so eine Generalaussage, ich nehme euch alle an, ich habe euch alle so lieb, Punkt. Und ich habe das doch einmal gemacht, meine christliche Pflicht habe ich erfüllt. Darum geht's nämlich nicht. Dieses Wort annehmen ist im Griechischen so geschrieben, dass es eine Aufforderung ist, zu einer Handlung, die sich immer und immer wiederholt. Die läuft immer wieder, nicht einmal gemacht, ja, mit der Taufe einmal alle angenommen und fertig. Und jetzt mache ich mein Leben. Es soll zu unserem Wesenzug werden, dass ich Menschen annehme. Und wenn ich Eddie heute angenommen habe, dann werde ich ihn ja auch morgen annehmen. Und wenn er dann übermorgen noch mieser drauf ist, dann nehme ich ihn noch einmal an. Mit mir hat das natürlich leicht, mich anzunehmen, weil ich ein ganz toller Typ bin, ja. Auch ich brauche das. Dass ihr mich immer wieder neu aufnehmt. Immer wieder neu. Hört nicht auf, einander anzunehmen, könnte man auch übersetzen. Tut es andauernd. Es muss laufend wiederholt werden. Okay? Passend ist dazu, wie Petrus einmal gesagt hat, vor allen Dingen, also hier sagt er jetzt Aufmerksamkeit, ja? Vor allen Dingen tut das, habt einander eine anhaltende Liebe. Wörtlich, eine ausstreckende Liebe. Und ganz alte Bibelübersetzungen übersetzen, ich liebe es, eine inbrünstige Liebe. Voller Inbrunst, voller Feuer, voller Leidenschaft, zu den Menschen hin, nicht warten, sondern hin, mit ausgestreckten Armen und immer wieder neu. Es geht also nicht darum, wehleidig, jammernd, den anderen mit christlicher Liebe irgendwie hinzunehmen. Ist ja meine Pflicht, deswegen muss ich das tun. Darum geht es nicht. Es geht um eine echte Stärke, aus der Kraft Gottes gespeist, jemanden annehmen zu können und mit Beharrlichkeit und Beständigkeit Gottes herrliche Verwandlung zu erwarten, dass Gott hier etwas tut unter uns. Darum geht es. Das steckt alles allein in diesen wenigen Sätzen. Und zu so einem Annehmen brauchen wir Kraft. Brauchen wir Kraft von Gott. Und ich möchte euch sagen, warum. Also das hat ja schon alles gereicht, aber als ich mich damit beschäftigt habe, ging es noch eine Spur tiefer. Was sollen wir? Wir sollen annehmen. Ich habe Vers 1 auch vorgelesen. Dort heißt es, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Okay. Annehmen, tragen. Ist das irgendwie was anderes oder meint er das Gleiche? Wie gesagt, Kapitel 14 gehört auch noch dazu. Und dort heißt es, auch im Vers 1, Kapitel 14, den Schwachen im Glauben aber nehmt an. Wir sollen den Schwachen annehmen und mit anderen Worten, wir sollen den Schwachen tragen. Warum brauchen wir dafür so eine Kraft? Dieses Wörtchen tragen wird für das Tragen des Kreuzes gebraucht, was Jesus auf Golgatha trug. In Johannes 19 heißt es, und Jesus selbst trug sein Kreuz. Und das war nicht leicht. Das hat er für dich und mich getan. Und mit diesem gleichen Wort beschreibt Paulus, wie jetzt wir unser Gegenüber annehmen sollen, so wie Christus bedingungslos sein Kreuz getragen hat. Und das führt Paulus auch aus in Römer 5. Ich möchte euch die Verse 6 bis 10 mal vorlesen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu einer bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Christus hat seine Annahme gezeigt, und das ist Vers 7 in Römer 15, die Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich habe euch gerade geschrieben, wie er euch angenommen hat. Wie hat er euch angenommen? Als ihr schwach wart, als ihr gottlos wart, als ihr Sünder wart, als ihr noch Feinde wart. Das ist ganz schön massiv, was Paulus hier aufbietet. Ich? Das alles? Ja, genau du. Und Gott hat seine Liebe gezeigt, hat dich auf der Straße getroffen und hat dich ein Stückchen begleitet, hat dich angenommen und geht mit dir. Und dann merken wir vielleicht auch, wenn hier schon Ausharren steht, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, wenn Gott von uns das fordert, mit so einer Beharrlichkeit den anderen anzunehmen, dass wir Ermunterung brauchen. Man könnte auch sagen, Trost, dass Gott mir zuspricht, ich bin mit dir. Ich fordere nicht von dir, dass du dich abrackerst, arbeitest und dich hingibst. Und wir sehen uns übrigens im jüngsten Gericht und dann schaue ich mal, wie du das hingekriegt hast. Nein, ich gebe dir jetzt auf diesem Weg Ermunterung und Trost. Ich gebe dir Freude. Gott legt nicht nur Wert auf unser äußerliches Machen und Tun, auf unsere Ausdauer, ob wir doch alles noch hinkriegen, sondern er kümmert sich um unser Innerstes. Denn der gleiche Gedanke, der in unserer Jahreslosung steckt, den hat der Prophet Jeremia einmal so formuliert, wie er sagt, der Herr spricht und ich werde ihnen, also mein Volk, einerlei Sinn und einerlei Wandel geben. Wieder gestellt ein bisschen. Aber was bedeutet das? Ich werde ihnen einen einheitlichen Sinn geben und einen einheitlichen Wandel. Sinn kann man auch übersetzen mit Herz. Das Innere. Und ich werde ihnen einen einheitlichen Wandel, kann auch übersetzen Weg, das Äußerliche geben. Das Äußerliche und das Innerliche soll in Einheit passieren. Es geht darum, dass wir die Einheit, die wir miteinander leben, diesen Frieden, diese Annahme, dass unser äußerer Ausdruck, dass wir annehmen, dass wir freundlich zueinander sind, dass wir einen Weg miteinander gehen, dass das genauso, dass diese Freundlichkeit nach außen aus uns herauskommt, aus dem Innern, dass unser Herz davon erfüllt ist. Dass ich nicht einfach den ganzen Tag, ich muss jetzt den anderen annehmen und oh, das ist doch alles so ein Leid. Nein, mein Inneres ist verändert. Ich habe einen neuen Sinn, ich habe ein neues Herz, voller Liebe, voller Annahme und darum kann ich das jetzt auch tun, beharrlich. Ich möchte mit einem Gleichnis schließen. Ein Mann kam gerade im Himmel an und sagte zu Petrus, wie dankbar er sei, an so einem herrlichen Ort sein zu dürfen. Der Mann bat Petrus, ihm einen kleinen Einblick in die Hölle zu geben, damit er sein Glück noch mehr zu schätzen weiß. Dies tat Petrus. In der Hölle angekommen, sah er einen langen Tisch, der soweit das Augen reichte, mit köstlichsten Lebensmitteln aller Art gefüllt war. Aber alle, die an diesem Tisch saßen, waren völlig ausgehungert. Als der Mann nach der Erklärung fragte, sagte Petrus, um sich die Lebensmittel vom Tisch zu nehmen, verfügt jeder von ihnen über einen 4 Meter langen Löffel. Sie sind so lang, dass niemand das Essen vom Tisch sich an den eigenen Mund reichen kann. Darum wird jeder von ihnen an Hunger sterben. Schnell kehrten sie in den Himmel zurück und siehe, da sah der Neuankömmling einen identischen Tisch, beladen mit denselben Köstlichkeiten. Jedoch waren alle um den Tisch glücklich und sehr gut genährt. Womit haben Sie das Essen vom Tisch genommen?
Fragte der neue Himmelsbürger. Petrus antwortete, mit 4 Meter langen Löffeln. Verwirrt fragte der Mann, warum verhungern dann in der Hölle alle zu Tode, während alle hier so satt und glücklich sind? Darauf erwiderte Petrus, im Himmelreich füttern wir uns gegenseitig. Das steht nicht in Offenbarung 23. Aber ich finde, es ist ein schönes Bild, welchen Wesenszug sich Christen, die auch eines Tages im Himmelreich an Gottes Tisch sitzen werden, welchen Wesenszug sie sich auf Erden angeeignet haben und welchen Wesenszug sich Menschen, die nicht bei Gott sein werden, sich angeeignet haben. Für Christen geht nicht nur im Himmelreich, den 4 Meter Löffel zu nehmen und den anderen zu füttern, sondern auch jetzt schon. Nicht sein eigenes Essen die ganze Zeit zu sehen und versuchen, mit dem 4 Meter Löffel sich irgendwie zu bedienen, sondern den anderen zu sehen. Den anderen anzunehmen und sich darüber zu freuen, dass er satt wird. Und dann werde ich auch zum Zuge kommen und wohlgenährt vom Tisch gehen. Amen.